Wusstest du, dass Flöhe und Zecken deinem Hund das ganze Jahr über gefährlich werden können? Zecken sind sogar bei Temperaturen ab 4 Grad Celsius aktiv, fast überall präsent und können tödliche Krankheiten übertragen. Du möchtest sicherstellen, dass dein Vierbeiner immer bestens gegen die lästigen Parasiten geschützt ist? Dann sprich gleich mit deinem Tierarzt über effektive Maßnahmen. Denn die Gesundheit deines Hundes steht an erster Stelle. Vereinbare noch heute einen Termin und sorge dafür, dass dein treuer Begleiter das ganze Jahr über sorgenfrei in der Natur toben kann. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt in unseren Shownotes vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und bei uns zu Gast ist heute die liebe Birgit von Vier Pfoten. Und unser heutiges Thema ist der illegale Welpenhandel. Und bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen, liebe Birgit, kannst du dich doch erstmal mal vorstellen.
Ja, Julia, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich heiße Birgit Thiesmann. Ich bin seit 15 Jahren bei Vier Pfoten zuständig für den illegalen Welpenhandel. Und ja, was da alles passiert, ich glaube, das hören wir dann später noch.
Gut, vielen Dank. Dann können wir auch schon direkt mal mit der ersten Frage starten, was denn überhaupt die Definition von illegalem Welpenhandel ist.
Der illegale Welpenhandel, wie das Wort schon sagt, unterscheidet sich halt von dem ganz normalen Welpenhandel. Das heißt, das, was da passiert, ist gegen das Gesetz. Und da passieren natürlich sehr viele unschöne Dinge. Es geht immer, also im Grunde, es geht ja immer nur ums Geld. Und das bedeutet halt, dass nicht nur gegen Gesetze verstoßen wird, sondern dass auch die Tiere ganz furchtbar darunter leiden.
Und wie sieht dann so dein Arbeitsalltag bei Vier Pfoten aus?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite ist es Recherchearbeit hier an meinem Schreibtisch. Das ist natürlich auch ein Großteil, weil wir natürlich herausfinden wollen, wo sitzen diese Händler? Wir gehen mit denen oder treten mit denen in Kontakt. Und dann ist es natürlich auch die Arbeit, ich sag mal, draußen, wenn wir dann unterwegs sind, mit Polizei, mit Veterinäramt in verschiedenen Missionen. Also das hält sich so die Waage und insgesamt ist das wirklich wahnsinnig interessant und spannend. Aber manchmal natürlich auch sehr, sehr traurig.
Ja, das glaube ich. Und wahrscheinlich auch sehr beängstigend, oder? Ich meine, die sind natürlich auch nicht glücklich darüber, wenn, ja, man dann da mit Polizei und ihr dann mit da reinstürmt, oder?
Ja gut, also sagen wir mal so, das ist schon in gewisser Weise, es ist vielleicht nicht ungefährlich, weil man nie weiß, auf wen man trifft. Und es sind natürlich auch Leute, die sich nicht da in die Suppe spucken lassen wollen, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite gehen wir immer mit Polizei zu diesen Händlern und das ist natürlich auch alles vorher gut recherchiert und vorbereitet. Das heißt, wir gehen da absolut kein Risiko ein. Das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja nicht nur die Hunde beschlagnahmen, sondern wir möchten natürlich auch, dass es danach weitergeht und die Leute verurteilt werden.
Ja, auf jeden Fall. Wie kann man sich dann so einen Prozess vorstellen? Also wie langwierig ist das?
Das hängt ganz davon ab. Also sagen wir mal so, die Beschlagnahmungen, das geht relativ schnell. Da setzen wir uns mit diesen Leuten in Verbindung, indem wir uns einfach als Interessentinnen ausgeben, dann über diese Online-Plattformen wie Quokka, Kleinanzeigen und so weiter. Und auch die Beschlagnahmungen gehen relativ schnell, weil natürlich die Hundehändler auch die Welpen ganz, ganz schnell loshaben wollen. Bis es dann aber mal zu Verurteilungen kommt und Gerichtsverhandlungen, also das kann schon teilweise sehr lange dauern, Jahre sogar.
Okay. Wahnsinn. Und die Hunde kommen dann erst irgendwie in Tierheime, auf Legestellen oder wie ist das?
Die kommen
dann
in Tierheime, weil natürlich die Hunde in der Regel nicht geimpft sind. Die kommen ja meistens aus Osteuropa, die sind viel zu jung, ungeimpft. Also die sind so jung, dass sie auch nicht geimpft sein können. Vorschrift ist eine Tollwutimpfung. Das ist so das Nonplusultra. Das braucht jeder Hund, der grenzüberschreitend transportiert wird. Also auch, wenn man in Urlaub fährt. Das heißt, wenn man sich jetzt einen kleinen Welpen hier in Deutschland anschafft, der auch aus Deutschland kommt, dann darf ich aber nicht mit dem in Urlaub fahren, wenn er keine gültige Tollwutimpfung hat. Und es ist so, dass Welpen erst im Alter von 12 Wochen geimpft werden können, weil vorher lässt das Immunsystem das einfach nicht zu. Und dann dauert es nochmal 3 Wochen, bis diese Tollwutimpfung richtig greift. Und so sind wir dann bei diesen 15 Wochen, die vorgeschrieben sind, wenn man sozusagen mit dem Hund durch Europa fährt. Ob man das jetzt privat macht oder ob der jetzt gewerblich irgendwie transportiert wird. Aber das Problem ist halt, dass natürlich die meisten Leute ganz kleine Hunde haben wollen. Und mit 15 Wochen sind die dann teilweise gar nicht mehr so klein. Besonders, weil das, wenn es größere Rassen sind, Und aus dem Grund werden die Hunde, die kleinen Welpen, viel zu früh von den Müttern getrennt, fit gespritzt, damit sie durchhalten mit Antibiotika. Und dann kriegen sie Impfpässe, in denen dann das Geburtsdatum frisiert ist, in dem Impfungen drinstehen, die dann nicht gemacht worden sind, so dass es dann aussieht, als wäre das ein legaler Transport. Und dann werden die aber trotzdem natürlich illegal über die Grenzen gebracht.
Boah, krass, ey. Und also, wie alt sind die Welpen dann so im Schnitt?
Und das ist, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten jetzt diese Woche zum Beispiel einen Fall, da ist ein Transport, also das war jetzt kein großer Transport, es waren zwei Welpen, die sind von der Polizei durch Zufall entdeckt worden in einem Transporter, die waren 2 Wochen alt, 2 Wochen. Und das ist natürlich im Grunde schon so, dass diese Welpen, ich glaube, hätte die Polizei die nicht entdeckt und natürlich dann auch gleich ins Tierheim bringen lassen, dann wären die gestorben. Das sind ja Säuglinge. Ich meine, 2 Wochen, das sind Babys. Und die von den Müttern wegzunehmen, ist übrigens eine Straftat. Das ist keine Ordnungswidrigkeit. Auch in Deutschland ist das so. Also wenn Welpen unter 8 Wochen von ihren Müttern und Geschwistern getrennt werden, dann ist das keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Und das sieht man dann ja schon, wie schlimm das ist. Und diese Straftat, die leitet sich daraus ab, dass das einfach, dass es langanhaltendes Leiden ist, ein lebenslanges Leiden.
Ich wollte gerade sagen, da resultieren ja auch nicht nur für die Welpen, sondern auch für die Mutter psychische Schäden.
Absolut. Also die Mütter sind sowieso die Ärmsten. Ich war ja schon öfters in diesen Vermehrerstationen in Osteuropa. Und wenn man da reingeht, also es ist wirklich die Hölle auf Erden. Man kann da drin nicht atmen, weil diese giftigen Gase, Ammoniak, das entsteht halt durch Fäkalien, durch vergammeltes Essen und so weiter und so fort. Und da wird ja auch nicht gelüftet. Man kommt da rein, man kann echt nicht atmen. Das ist so schlimm. Die Augen tränen, man kriegt keine Luft. Alles brennt, die Nase brennt. Und
Oh
dann muss
Gott.
man sich vorstellen, dass die Mütter, diese Hundemütter, diese armen Wesen, die liegen ihr Leben lang in diesen Verschlägen, die sind dreckig. Im Winter ist wirklich eiskalt, im Sommer ist es heiß. Es gibt meistens nicht ausreichend Wasser, Futter. Und dann werden ihnen die kleinen Welpen dann was weiß ich, im Alter von 2, 3 Wochen weggerissen, nur damit sie dann wieder gedeckt werden können. Und die sehen also weder einen Tierarzt noch sonst was. Und ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen. Das ist wirklich so traurig, aber nur, dass man mal versteht, wie brutal das Geschäft ist. Das haben wir in Ungarn erfahren, weil wir arbeiten ja auch mit Leuten im Ausland zusammen, mit Tierärzten und mit Tierschutzkollegen und Kolleginnen. Da kommen dann Leute, die schneiden dann den Mutterhündinnen die Stimmbänder durch. Und zwar ohne Betäubung, damit sie nicht mehr schreien und nicht mehr bellen können. Und das
Oh
machen sie
Gott.
natürlich so dilettantisch, dass es daraus dann auch, dass daraus auch wieder Wunden und Verletzungen entstehen. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn da einfach einer mit dem Messer ankommt und ratzfatz da die Stimmbänder durchschneidet, was das für Folgen haben kann. Und wir haben eben auch diese Hunde schon getroffen, die dann nicht mehr bellen, sondern die dann einfach, wo da nur noch heiße Luft kommt. Das ist ganz, ganz traurig.
Oh Gott, also wie hältst du das aus? Ich meine, da muss man ja schon, ja, das muss man ja schon irgendwie verarbeiten können. Oder kann man das überhaupt verarbeiten?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Also viele denken ja, naja, Tierschützer, die machen das schon und wir machen das ja auch. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn man Tierschützerin ist, und da spreche ich für alle meine Kollegen und Kolleginnen, dann hat man ja gerade ein großes Herz für Tiere. Und manchmal ist es schon so, dass es einen echt nicht schlafen lässt. Das muss ich schon sagen. Also das hat auch nichts man kann gar nicht so professionell werden. Das würde ja bedeuten, dass ich mein Herz abschalte und meine Gefühle. Und das ist natürlich nicht so. Also es ist schon wirklich, dass manchmal, dass man denkt, ich halte es nicht aus, oder wenn man abends im Bett liegt, dann kommen die Bilder hoch, dann kommen Geräusche hoch, die man vielleicht bis dahin auch verdrängt hat. Aber es ist halt so, ich meine, was sollte ich jetzt zum Beispiel dagegen tun? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr im Tierschutz, weil ich es nicht mehr aushalte, deswegen weiß ich mittlerweile, ich weiß ja, wie es funktioniert und wie das Ganze ist. So habe ich aber wenigstens noch die Möglichkeit, eben was dagegen zu tun. Und ich glaube, das ist die beste Therapie, zu sagen, okay, ich ertrage das alles, weil ich weiß, dass sich vielleicht durch das, was ich tue, später doch noch was zum Guten ändert.
Ja, Wie ist das denn? Also, ja, sind da bestimmt auch einige, die schon so darauf reingefallen sind, auf den illegalen Welpenhandel. Wie kann ich das denn erkennen? Und ist es dann auch so, dass man an den Welpen schon erkennt, dass die in einem ja, schlechten Zustand abgegeben werden? Oder merkt man das beispielsweise jetzt, wenn man sich einen Ersthund holt, merkt man das gar nicht?
Tja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben schon Welpen gesehen, die in einem furchtbaren Zustand waren auf den ersten Blick, schon wo man sieht, dass es hat mit seriöser Zucht nichts zu tun. Aber sehr viele Händler haben eben auch dazugelernt, die wissen, wie es geht. Das heißt, dann werden ganz süße Welpen präsentiert, die sind vorher auch schon gewaschen worden. Und wie gesagt, die werden oft fit gespritzt mit Antibiotika oder kriegen Tabletten. Das heißt, die halten dann auch durch, die sehen dann erstmal ganz stabil aus. Und das traurige Ende, das kommt dann relativ schnell, also oft am selben Tag noch, dass der Welpe anfängt, sich zu übergeben oder Durchfall zu bekommen. Und wenn das dann die Parvovirose ist, die gefürchtete, das ist eine sehr, sehr ansteckende Viruserkrankung, dann bedeutet das nicht selten auch den Tod für die Kleinen.
Und wie kann man das, ja, wie werde ich auf den illegalen Welpenhandel aufmerksam? Also wie erkenne ich das? Beispielsweise, wenn ich jetzt ja, im Internet ein Inserat sehe, kann ich das schon direkt dann daran festmachen oder ja, auf welche Punkte muss ich dabei achten?
Tja, das ist das Problem. Leider kann man das heute nicht mehr daran festmachen. Früher hat man ja so von Wühltisch- und Billigwelpen gesprochen und da war es dann so, da hat man dann in der Anzeige schon gesehen, aha, ja, gut, mehrere Rassen, das ist ja schon mal untypisch und ja, dann die Beschreibungen, die waren auch ziemlich ärmlich. Dann haben die Hunde 150, 200 Euro gekostet. Und das waren alles so Indizien, da wusste man, aha, okay, illegaler Welpenhandel. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Welpenhändler nicht mehrere Rassen anbieten, sondern eine. Dazu werden oft Bilder geklaut aus dem Internet. Texte werden gestohlen von wirklich guten Züchtern. Ich meine, heute kann ja jeder alles machen. Ich glaube, mit KI wird es noch einfacher. Und dann hat man natürlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es sich hier um illegalen Welpenhandel dreht. Und wenn man dann anfängt, mit diesen Leuten zu chatten, dann merkt man es teilweise immer noch nicht. Die fragen dann zum Beispiel, ja, haben Sie denn einen Garten? Haben Sie Zeit? Was machen Sie vom Beruf? Das interessiert die im Grunde nicht, nur die Bohne. Aber das ist natürlich, um den interessierten Käufer oder die Käuferin so in Sicherheit zu wiegen, ich möchte wissen, wo meine Welpen hinkommen. Und da wird man von vorne bis hinten getäuscht.
Und also ich stelle mir das jetzt so vor, wahrscheinlich ist das total überspitzt und irgendwie auch ja so ein ja, Vorurteil. Ich stelle mir das irgendwie so vor, man trifft sich irgendwie an so einem Transporter und dann wird der Hund übergeben. Oder ist das mittlerweile auch schon so, dass die das auch so vortäuschen, dass sie irgendwie in ganz normalen Wohnungen, Häusern übergeben werden, dass da auch der Schein noch gar nicht, dass man es da auch noch gar nicht bemerkt?
Also aus dem Transporter werden die Hunde in der Regel überhaupt nicht mehr übergeben. Also was viele noch denken, so Kofferraumverkäufe und so, das ist schon lange nicht mehr so. In der Regel ist es so, man kriegt eine Adresse, aber auch oft nicht gleich. Also auch wenn man im Chat danach fragt oder hinterher wollen die dann natürlich umsteigen auf WhatsApp und so weiter. Und da halten die sich immer ziemlich bedeckt. Die Adresse kriegt man meist sehr viel später, oft wenn man schon unterwegs ist. Und dann ist es so, dass diese Adressen natürlich überhaupt nicht, ich sag mal, der Wahrheit entsprechen, sondern das sind irgendwelche Adressen, zu denen man dann gelockt wird. Und kurz vorher heißt es dann zum Beispiel, ja, ich komme runter, die Klingel ist kaputt oder wir sind eh gerade unterwegs, wir stehen dann unten vor der Tür. Also alles Mögliche, das vermieden wird, dass man in die Wohnung geht. Das hat natürlich damit zu tun, dass die da einfach nicht wohnen. Das sind irgendwelche erfundenen Fake-Adressen. Und dann ist es auch so, und das wir haben ja mit Martin Rütter gedreht vor 2 Jahren, die investigative Reportage, und da konnten wir das auch sehr gut dokumentieren, dass es dann auch an diesen Stellen vorher schon Späher gibt. Das heißt, die schauen ganz genau, wer kommt da. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass wir mit der Polizei in Zivil kommen und nicht mit einem Streifenwagen, weil die sind super, super misstrauisch. Und so wird man dann natürlich in die Falle gelockt. Und das Fatale daran ist natürlich, wenn man erstmal den kleinen Welpen im Arm hat, und das geht wirklich allen so, allen, dann setzt der Verstand aus, dann spricht nur noch das Herz. Und das hat dann zur Folge, dass die Leute hinterher sagen, oh mein Gott, ich habe gar nicht mehr an einen Kaufvertrag gedacht oder nach Impfpässen zu fragen, das ist dann wirklich alles weg. Das heißt, man hat auch keinen Namen, keine Adresse und die Leute sind verschwunden.
Und wie bekommt ihr dann die Informationen von den illegalen Welpenhändlern? Also ist es dann beispielsweise so, dass ihr deutschlandweit Mitarbeiter verteilt habt, die ja immer wieder schauen und ja, sag ich mal, stichprobenartig kontrollieren? Oder ist es dann wirklich so, ihr wisst dann schon Bescheid, dass es ein illegaler Welpenhändler ist? Und also wie läuft das dann genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben ein Meldetool, da kann sich jeder melden, der irgendwas beobachtet hat oder selber auch zum Betroffenen geworden ist oder zum Opfer geworden ist. Und unser Meldetool ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt jemanden haben, der sagt, Mensch, ich habe einen Welpen gekauft über die und die Online-Anzeige und der ist jetzt ganz krank oder in einer Klinik und so weiter, dann ist es ganz oft so, dass der entsprechende Welpenhändler oder die Händlerin noch online ist. Das ist für uns natürlich super, weil dann wissen wir von vornherein schon mal, das ist eine illegale Geschichte. Und dann setzen wir uns mit diesen Leuten in Verbindung, treffen uns mit denen und dann kommt die Polizei sowieso gerne mit, weil wenn wir sagen, hier, der verkauft kranke Welpen, es gibt schon einen Fall und so weiter, dann ist das sozusagen relativ einfach. Ansonsten ist es aber auch so, wir machen ja sehr viel mit den Medien, das ist uns deswegen wichtig, damit dieses Thema immer irgendwie in der Öffentlichkeit bleibt und auch Druck macht auf Politiker, Behörden und so weiter, dass wir dann, wenn wir Medienanfragen kriegen aus bestimmten Bundesländern oder Gebieten, dass die uns fragen, Mensch, können wir nicht mal zusammen was machen, das muss aber in Hessen oder im Saarland oder sonst wo sein. Und dann starten wir halt so ganz gezielt unsere Recherche auf den Online-Plattformen dann eben mit diesen Bundesländern.
Und wenn ich jetzt darauf aufmerksam werde, also das bemerke, dass es sich bei einem unserer um illegalen Welpenhandel handelt, was wäre dann der erste Schritt? Also rufe ich dann erst bei der Polizei an oder melde ich das direkt bei euch oder wie sollte ich das tun?
Also das könntest du beides tun, also nicht bei der Polizei, sondern erstmal beim zuständigen Veterinäramt. Dann ist es gut, wenn man Angaben hat, zum Beispiel, wer ist das oder eine Adresse oder dass man sagt, hier, der möchte sich mit mir zum Beispiel da und da im Park treffen. Ein paar Angaben braucht man natürlich schon. Also das heißt zuständiges Veterinäramt oder kann man natürlich beides machen, auch dann eben an uns schreiben, an unsere Meldestelle und wir checken jeden Tag das, was reinkommt und dem gehen wir dann eben auch nach.
Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das Problem mit dem illegalen Welpenhandel in Deutschland und auch in Europa? Und gibt es irgendwie, Gebiete, wo das irgendwie besonders stark ist?
Also es findet in ganz Europa statt. Hauptabnehmer für die Welpen zum Beispiel aus Osteuropa sind die Niederlande und Belgien. Das sind also Wiederverkäufer, die haben da riesige Farmen. Also das ist, von da aus gehen die Welpen nochmal in alle Welt. Aber ansonsten zum Beispiel Deutschland, wir sind Transitland, wir sind aber auch Abnehmerland. Und wenn man sich mal vorstellen möchte, wie groß das ist, also wie viel Geld gemacht wird jährlich, werden mit Hunden und Katzen auch, aber Hunde sind das also so das Grote in dem Ganzen, 1,3 Milliarden Euro gemacht.
Mit dem illegalen Welpenhandel.
Genau.
Boah, Wahnsinn.
Oder wenn man sich vorstellen möchte, so online, also zu jeder Zeit, auch jetzt, sind Zahlen natürlich jetzt nicht bis aufs letzte Komma, aber jetzt gerade immer und immer und immer sind 438.000 Hunde und 80.000 Katzen online, die angeboten werden, täglich, zu jeder Minute, zu jeder Stunde.
Ja, ich glaube, das ist wirklich der Mehrheit nicht bewusst, wie groß dieses Problem überhaupt ist. Gibt es irgendwie Rassen, die spezifisch sind oder ist das wirklich von bis?
Ja, also es ist immer ganz unterschiedlich. Wir haben immer Zeiten, es ist so ein bisschen wie eine Modeerscheinung. Also im Moment sind es die kleinen Rassen, Malteser, Zwergspitz, Chihuahua, französische Bulldogge. Das sind so, die jetzt gerade so den Markt dominieren.
Und wie viel Prozent oder wie viele Welpen sind so insgesamt krank, wenn man die von illegalen Welpenhändlern holt?
Also man muss sich mal vorstellen, es gibt so Erhebungen, dass 86% der Welpen krank sind. 86%. Viele davon, also fast 20% haben den Parvovirus. Wie gesagt, habe ich schon erklärt, das ist eine hochansteckende Viruserkrankung. Dieser Virus kann sich bis anderthalb Jahre in den Räumen und in Autos halten, wo die Welpen waren. Das heißt, wenn dann der kleine Welpe, der vielleicht schon daran gestorben ist, schon gar nicht mehr existiert, oder in einem Autotransport, oder es wird in einem Auto transportiert wurde, wo ewig Welpen irgendwie von Ost nach West und sonst wo hingehen und dieser Virus ist da einmal drin, dann hat das nicht nur diese eine kleine, sondern dann haben es alle. Also das, man hat auf jeden Fall, es ist ein Sechser im Lotto, sage ich mal ganz ehrlich, wenn man in diesem illegalen Geschäft einen gesunden Welpen ergattert.
Wie erkenne ich dann so die Anzeichen? Also was du schon vorhin gesagt hast, wenn der Hund sich erbricht und Durchfall bekommt, oder wie sind so die ersten Anzeichen?
Genau, wenn die Kleinen sehr lethargisch sind, weil ein Welpe ist ja eigentlich immer sehr aufgeschlossen, wenn er viel schläft, nicht fressen möchte, vielleicht fiebt vor Schmerzen, und dann Durchfall und Erbrechen sind sowieso immer Warnzeichen. Also wenn das auftaucht, dann sollte man sofort zum Tierarzt. Aber man sollte sowieso unbedingt, wer schon ein Tier gekauft hat, einen Welpen online, egal was man kriegt an Papieren, an Impfpässen und so weiter, sofort damit zum Tierarzt durchchecken und am besten auch nochmal impfen. Weil man denkt ja, man hat einen Impfpass, aber die sind ja in der Regel nicht geimpft, ne?
Ja, ja. Und was sind so andere typische Krankheiten, die die Welpen mitbringen?
Was sie auf jeden Fall alle fast haben, sind Würmer, also Giardien. Diese Würmer, diese Parasiten, das sind auch oft Parasiten, die auf den Menschen übergehen können. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber natürlich muss man auch behandelt werden. Dann haben sie Flöhe, Hautkrankheiten, also die bringen wirklich ein Sammelsurium an Krankheiten mit.
Also sollte man auf jeden Fall, wenn man dann schon Welpen hat, impfen und entwurmen.
Impfen, entwurmen, total durchchecken lassen. Der Tierarzt sieht dann auch natürlich anhand der Zähne, wie alt ist der Kleine oder die Kleine denn. Denn das erkennt man am Gebiss, das erkennt man an den Augen. Und Tierarzt kann das natürlich ganz gut beurteilen.
Ja. Und wie ist das, wie sehen so eher psychische Folgen bei den Hunden aus? Also sowohl bei den Müttern als auch bei den Welpen?
Ja, die Mütter sind natürlich völlig traumatisiert, weil wenn man sein Leben lang nichts als Leid erfahren hat, und Angst und so weiter, dann kann man sich vorstellen, was das mit den Tieren macht. Bei den Welpen ist es so, die soziale Prägephase geht bis zur 12. Woche. Und also bis dahin wäre es gut, wenn die Welpen bei der Mama bleiben, weil in dieser Zeit, ich sage immer, das ist so wie die Festplatte, die bespielt wird, da lernen sie alles fürs Leben. Da lernen sie die Umwelt kennen, da lernen sie Menschen kennen, andere Hunde kennen, da fangen sie an zu spielen, werden natürlich auch von Mama erzogen, die Geschwister sind da. Und wenn man jetzt den Welpen aus dieser Phase rausreißt, die so wichtig ist für sein ganzes Leben, wirklich entscheidend ist, dann hat das natürlich Folgen. Also es hört das und deswegen ist es ja auch eine Straftat, wenn man die Tierchen zu früh trennt. Das heißt, die können dann später kein Vertrauen oft entwickeln, keine Bindung zum Besitzer oder zur Besitzerin, oder sind Angsthunde, können vielleicht auch aggressiv sein, aber einfach nur aus Unsicherheit. Also man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man denkt, man muss einen ganz süßen, ganz, ganz, ganz kleinen Welpen haben, weil später rächt sich das dann leider.
Ja, das glaube ich. Hast du irgendwie ja so Geschichten, die dich besonders geprägt haben?
Ach ja, da gibt's so einige Geschichten, weil natürlich, wenn wir Hunde beschlagnahmen lassen mit der Polizei, dann kommt natürlich das Wettamt mit und laden die ein und man hat dann die Kleinen auf dem Arm. Wir hatten zum Beispiel, letztes Jahr war das, da haben wir auch einen kleinen Malteser beschlagnahmt, ein kleines Mädel. Der hatte man einen roten Punkt auf den Kopf gemalt. Wahrscheinlich sind noch andere verkauft worden. Und damit man sie unterscheiden kann, also ob das jetzt ein Rüde oder ein Weibchen ist, sind die dann gekennzeichnet worden. Die Kleine hatte auch noch eine Windel um. Und dann kam eben das Veterinäramt und hat die Kleine ins Auto getan. Die haben dann natürlich ihre Käfige aber schön ausgelegt mit Handtüchern und Decken. Und die hat so geschrien, die hat ihre Pfötchen da durchgesteckt und so weiter. Klar, weil für die ist das ja auch alles Stress. Und dann, wenn man dann anschließend erfährt, die Kleine hat es nicht geschafft, obwohl das erstmal gar nicht so aussah, dann sind das schon wirklich traurige Sachen. Ich war mal auf dem Markt in Polen, weil die Märkte gibt's ja auch noch. Dann damals wurden in Polen, heute ist das nicht mehr erlaubt, die Hunde aus dem Kofferraum und aus Käfigen rausverkauft. Und da hat man mir so einen kleinen für 5 € angeboten. Ja, und das sind so Sachen, das ist echt so schlimm. Oder wir waren in Belgien in einer dieser großen Sammellager und da war auch ein Hund, der hat so geweint, der hat so geweint, der hat die Pfoten bis zum Anschlag durchs Gitter gesteckt und so. Heute denke ich mir, ich sag's ganz ehrlich, warum habe ich den nicht mitgenommen? Ich meine, wir sagen natürlich immer, auf gar keinen Fall diese Hunde kaufen, weder auf den Märkten und noch auch von diesen Großhändlern nicht, weil man natürlich das Geschäft damit fördert. Und ich bin ja dann auch mit den Medien unterwegs und so weiter. Aber trotzdem, da hat es halt einige solcher Fälle gegeben, die haben sich so tief in mein Herz gebrannt. Ja, das wird mich auch verfolgen bis in alle Ewigkeit. Das muss ich auch noch erzählen. Das war so, da war ich in einer Vermehrerstation in Polen. Und dann lagen da, dann ist das ja wirklich so Käfig an Käfig, die liegen da in Kisten, die Mütter und so weiter mit ihren Kleinen. Und die Kleinen, die liegen dann auch irgendwie so verstreut, weil die Mütter auch gar nicht mehr die Kraft haben, sich um diese Welpen zu kümmern. Dann habe ich so einen Kleinen, der lag da eh schon so ganz zusammengekrümmt, das war noch ein Baby, wirklich ein kleines Baby, den habe ich dann genommen in die Hand. Habe ihm gestreichelt und gut zugesprochen. Ich glaube, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt Zuwendung bekommen hat. Und dann hat er angefangen, mit seinem kleinen zahnlosen Mäulchen an meinem Finger zu saugen. Ich hab ihn dann gehalten in beiden Händen, so zugedeckt. Und in dem Moment ist er gestorben.
Gott,
Ja.
wie schrecklich.
Das sind so Sachen, das vergisst man halt nie, ne?
Ja, das glaube ich. Oh Mann, das ist echt heftig. Muss man ja sich irgendwie schon. Ja, in dem Moment wahrscheinlich einfach zusammenreißen, oder? In dem Moment, weiß ich nicht, muss man sich wahrscheinlich einfach zusammenreißen, um da irgendwie durchzukommen. Und das kommt wahrscheinlich irgendwie dann später.
Das kommt später in dem Moment. Also sagen wir mal so, ich will nicht sagen, dass ich dann nur so funktioniere, aber da ist natürlich, da strömt dann so viel ein und es ist natürlich auch schon eine große Anspannung. Denn wenn wir bei diesen Händlern in diesen Vermehrernstationen sind, dann dem ist ja viel vorausgegangen. Das heißt, wir können das ja nur mit Tierschützern vor Ort machen, die einen direkten Draht auch zu der Polizei haben und zu Veterinärämtern. Und trotzdem heißt es nicht, dass die einen unbedingt beschützen. Leider gibt es in diesen Ländern viel Korruption und das ist immer ein Risiko. Man weiß überhaupt nicht, wo man hinkommt. Also das war zum Beispiel eine Vermehrerstation, die lag mitten im Wald und der Weg dorthin, der führte durch den Wald und der Weg war präpariert mit Steinen, so dass man wie auf Schienen fahren musste. Da waren so Steine gelegt, also die konnte man auch nicht zur Seite räumen. Das waren richtig dicke, fette Steine. Und da musste man praktisch. Die hatten genau den Abstand sozusagen, dass man mit dem Auto da drüber fahren konnte, aber in der Mitte war nichts. Das heißt, es war so ein Balanceakt, wäre man da jetzt irgendwie abgerutscht oder so, man wäre da nicht weggekommen, das Auto wäre natürlich im Eimer gewesen. Und das sind so Sachen, die ja auch dann zeigen, dass sich diese Welpenhändler natürlich dafür schützen wollen, dass sie entdeckt werden. Und dann weiß man nicht, wenn man da hinkommt, ich meine, die sind wirklich. Die liegen da in der Pampa, wirklich in the middle of nowhere. Und dann weiß man nicht, haben diese Leute Waffen? Denn oft sind die auch noch in andere kriminelle Dinge verstrickt. Haben sie scharfe Hunde oder was auch immer? Also man ist in dem Moment, ist man dem Ganzen doch schon mehr oder weniger ganz schön ausgeliefert. Und das alles, wenn man dann in diese Vermehrerstation reingeht, ich weiß ja vorher auch nie, was einen dann erwartet und so, das macht natürlich schon so eine große Anspannung aus, dass so diese Gefühle, die man dann hat für die Welpen, für die Mütter, für überhaupt erstmal alles, was man sieht, das muss man erstmal verarbeiten und das kommt dann wirklich auch erst später.
Ja. Und hat man, wenn man jetzt in so einer Vermehrerstation ist und ja, die, sag ich mal, auf frischer Tat ertappt hat, hat man dann auch die Sicherheit, dass dann was passiert? Oder kann es auch sein, dass man dann wieder wegfahren muss und es passiert noch nichts?
Also Gott sei Dank war es so, dass die Polizei, die bis da, also die dann mitgegangen ist, die haben dann schon was gemacht. Natürlich dann der Gregor, das ist der polnische Tierschützer, der auch gleichzeitig so die Funktion eines Animal Welfare Inspectors hat, also ganz offiziell. Da sind dann natürlich auch in der Nacht noch viele Welpen beschlagnahmt worden und auch Muttertiere und den Rest, also die es am schlimmsten betroffen hat. Und der Rest wurde später auch noch beschlagnahmt. Aber dann ist es so, dass diese Hunde dürfen natürlich nicht vermittelt werden, solange sie Eigentum des Besitzers sind. Und dafür braucht es natürlich erstmal eine Gerichtsverhandlung. Und das hat damals 3 Jahre gedauert und der Gregor hat sich natürlich um diese vielen Hunde und ihre, also die Welpen und ihre Mamas und so weiter gekümmert. Ich glaube, das waren 200 Tiere insgesamt. Und dann hat das Gericht, obwohl ich war ja da, wir haben alles dokumentiert, wir haben das damals mit dem Fernsehen gemacht, mit Focus TV, diese schmutzigen Spritzen, diese Medikamente, die Zustände, das ist ja alles dokumentiert worden. Und trotzdem hat dann das Gericht diesem Händler die Hunde wieder zugesprochen.
Und dann konnte er mit seinem Geschäft einfach weitermachen.
Tja.
Und hat man dann nochmal irgendwie die Möglichkeit, also da hinterher zu gehen, oder ist der Fall dann verloren und man muss das irgendwie so hinnehmen?
Tja, das ist halt ganz, ganz schwierig. Ich meine, der Gregor, der kämpft, er sagt auch immer, er würde für seine Tiere, also für die Tiere, die er rettet nicht nur Hunde, sondern auch alles, Kühe, Pferde, alles Mögliche. Dafür würde er sterben und er ist jetzt tatsächlich ins Gefängnis gekommen, weil wieder so ein Fall war. Er hat Tiere beschlagnahmt, in dem Fall waren es Kühe und Pferde und ein Hund in einem ganz furchtbaren Zustand. Also die Bilder habe ich gesehen, ganz, ganz schlimm, eingewachsene Ketten im Kopf und so weiter und so fort. Und dann war es auch so, dass eben auch wieder ein Gericht dem Besitzer die Tiere zurückgeben wollte oder zurückgegeben hat durch ein Urteil. Und dann hat er gesagt, nein, das macht er nicht. Und dann haben die gesagt, ja, entweder du gibst jetzt die Tiere raus oder du gehst in den Knast. Und dann ist er in den Knast gegangen.
Also bis heute oder?
Bis heute, ja.
Krass. Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, weil man kann es sich nicht vorstellen. Wenn man die Bilder sieht von diesen Tieren, das ist so eine hochgradige Tierquälerei. Und ich meine, auf Tierquälerei steht zum Beispiel bis zu 3 Jahren Haft und so weiter. Ja, und dann fragt man sich, wie kann denn ein Richter so entscheiden, wenn er die Bilder schon sieht? Aber das ist dann einfach so, dann steht halt das Gesetz steht dann halt doch über den Tierschützern.
Aber wie kann man sich denn die Gesetzeslage vorstellen? Das ist ja von Land zu Land sowieso unterschiedlich, je nachdem, ob wir jetzt in Deutschland oder Rumänien oder was weiß ich oder Polen sind. Aber ich frage mich, wie sowas zustande kommen kann, wenn man doch die Zustände vor Ort sieht.
Tja, das ist leider jetzt, also das findet nicht nur, ich sag mal, im Ausland statt, auch bei uns gibt es das. Wir hatten auch letztens, das war vor 2 Wochen, da waren wir bei einem Gerichtstermin gegen eine Welpenhändlerin. Ja, und der Richter hat entschieden, also sie ist schon lange im Geschäft, und sie hat gelogen und betrogen. Sie hat Mischlingshunde aus Tschechien als ihre eigenen verkauft und reinrassig und hat für die Hunde 2.300 bis 2.500 Euro genommen. Obwohl sie praktisch, also die Hunde selber, weil es Mischlinge waren, hätten Wert gehabt von 250 Euro. Und ich meine, das geht schon sehr, sehr lange, dass sie das macht. Wie gesagt, das ist ja auch vorsätzlicher Betrug. Das spielt so viel mit rein und bei dieser Verhandlung haben 2 Jahre Haft im Raum eigentlich gestanden, weil sie auch zu einem größeren Welpenhändlerin gehört hat und das wusste der Richter auch alles. Und dann hat er dieses Urteil gesprochen, dass er gesagt hat, ja, sie müsste jetzt die Käufer entschädigen. Das waren jetzt vier Fälle, wurden da jetzt behandelt. Sie müsste die Käufer entschädigen und denen das Geld zurückgeben. Aber im Gegenzug müssen die dann den Hund abgeben. Und ich meine, das ist ja ganz klar, das war dann für diese Welpenhändlerin war das ein Freispruch. Und das war ein ganz falsches Zeichen für alle Welpenhändler da draußen, so ungefähr, du kannst machen, was du willst, du kannst einen Krankenhund verkaufen, du kannst auch gefälschte Impfpässe und sonst was haben, kannst denen auch sonst was erzählen. Wenn du bereit bist, denen den Kaufbetrag zurückzuerstatten, wenn die ihren Hund abgeben, ja wunderbar, dann bin ich immer auf der sicheren Seite als Welpenhändler, weil niemand, wirklich niemand, würde doch seinen Hund abgeben, auch wenn er hinterher fährt, er ist betrogen worden.
Ja, vor allem wie viele ja im Vorfeld schon von der betrogen wurden und wie viele auch noch reinfallen werden. Also das waren ja jetzt auch nicht nur diese 4 Fälle. Mhm. Es waren ja schon, ja, womöglich Hunderte vorher und noch Hunderte Tausend, die darauf, ja, denen es noch bevorsteht, sage ich mal.
Genau, weil sie jetzt hat sie ja einen Freifahrtschein. Sie weiß ja jetzt irgendwie, dass ihr nichts passieren kann, so ungefähr. Also es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und dann gibt es natürlich aber auch wiederum Richter und Richterinnen, die fällen richtig gute Urteile. Also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, da hat man ein Welpenhändlerpaar, die hatten sogar 5 kleine Kinder, die haben Welpen über längere Zeit verkauft. Die sind alle gestorben, diese Welpen. Die hatten alle Parvovirose und so weiter. Und da wurde gar nicht, also das war schon ein Prozess, wenn ich sage, nicht lange gefackelt, so stimmt das nicht. Das war ein Prozess, der ging richtig, richtig lange. Und die haben sich richtig viel Mühe gegeben vom Gericht, richtig viel Mühe. Und unterm Strich kam dann raus, 3 Jahre Haft ohne Bewährung und fast 20.000 Euro Geldstrafe. Also so geht's auch.
Ja, muss man einfach sagen, richtig so. Und kannst du noch mal was zu der gesetzlichen Lage sagen?
Also das Ding ist ja, wir machen ja und tun, und das hat natürlich auch einen Grund. Natürlich, um einmal die Hunde aus den Fängen der Welpenhändler zu retten, aber auf der anderen Seite, damit es endlich eine gesetzliche Regelung gibt, um diesen Welpenhandel, diesen illegalen Welpenhandel einzudämmen. Dazu brauchen wir ganz dringend eine sogenannte Kennzeichnung und Registrierungspflicht, ganz kurz K und R genannt. Das bedeutet, dass ein Hund nicht nur gechippt wird, das heißt, damit hat er ja seine ganz eigene Nummer, sondern in einem Heimtierregister auch registriert wird. Das würde bedeuten, dass jeder Hund samt Besitzer nachverfolgbar ist. Das haben wir bis jetzt aber nicht. Und wir kämpfen so lange dafür, schon so lange, weil es so wichtig ist, das wäre ja auch die Grundlage für die Regulierung des Onlinehandels. Das ist ja auch Wildwest. Da kann sich jeder einfach mit einer Fake-E-Mail-Adresse, mit einem Fake-Namen anmelden. Und wenn es ihm zu brenzlig wird oder ihr, dann kann man den Account löschen und stellt ihn wieder hoch. Das heißt, im Moment ist das Ganze nach wie vor völlig außer Kontrolle. Und ohne diese Kennzeichnung und Registrierungspflicht wird sich daran auch nichts ändern. Und jetzt ist es so, das sind unsere Forderungen, die wir schon, ich glaube, 2 Jahrzehnte oder so fordern. Und jetzt stand das schon, also unsere Forderung danach stand schon im Koalitionsvertrag. Und jetzt sieht es aber so aus, dass es also doch wohl nur eine Verordnungsermächtigung wird. Das bedeutet, wieder nicht im Gesetz verankert. Und das wäre eine Katastrophe. Es wäre eine Katastrophe, damit fallen wir wieder zig Jahre zurück. Das würde bedeuten, man kann im Grunde den Welpenhandel nicht regulieren. Und wenn man sich mal vorstellt, alle Länder in Europa haben diese Kennzeichnung und Registrierungspflicht. Nur Polen, Estland und Deutschland nicht. Und das ist ein richtiges Armutszeugnis, weil ich meine, wir wissen ja gerade hier in Deutschland, wie kriminell das Geschäft ist, ist auch anerkannt als organisierte Bandenkriminalität. Und dann ist es natürlich für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum wir diese Kennzeichnung und Registrierungspflicht nicht schon längst haben.
Also wie kann das denn sein, wenn das, ich meine, man müsste es ja im Prinzip von anderen Ländern nur übernehmen. Wie kann das denn sein, dass wir das nicht haben?
Ja, man muss das nicht mal übernehmen, sondern das ist ja jetzt keine große Schwierigkeit, dieses Gesetz zu erlassen, weil im Endeffekt, man muss sich das jetzt mal so vorstellen, wenn ich jetzt ein Auto habe, dann kriegt mein Auto ja ein Nummernschild, aber dieses Nummernschild ist ja dann auch, das muss ich ja anmelden, ja, sonst macht das ja keinen Sinn. Da kann ich mir irgendwas hin ans Auto schrauben und kann machen, was ich will und keiner erwischt mich, weil ja gar keiner weiß, dass dieses Auto samt Nummernschild zu mir gehört. So muss man sich das vorstellen. Und warum das nicht gemacht wird, das erschließt sich uns nicht. Wir kämpfen wirklich wie die Löwen dafür. Ich meine, warum mache ich so viele Medienberichte und fahre nach Osteuropa in die Vermehrerstation, unterhalte mich mit Betroffenen, die so darunter leiden. Ich meine, wie viel Geld bringt dieser illegale Welpenhandel? Wie viele Leute werden betrogen, haben unendliche Kosten, unendliches Leid? 1000 Mal haben wir das gezeigt und bewiesen. Und da frage ich mich natürlich schon, was soll man denn noch tun, damit die Politiker einfach sagen, okay, das ist jetzt wird's Zeit und jetzt ist es aber mal wieder nicht so. Es ist sehr, sehr enttäuschend, sehr enttäuschend.
Ja, das glaube ich. Und kann man da irgendwie unterstützen? Kann man beispielsweise eine Petition unterschreiben oder
ja, wie kann man das? Ja, eine Petition laufen, da können natürlich gerne alle unterschreiben. Jetzt ist es so, der Bundesrat befürwortet eine K&R, aber der hat natürlich jetzt im Endeffekt nicht das letzte Wort. Jetzt muss man gucken, was dann im Herbst ist. Also wer noch mithelfen möchte, gerne, gerne schreibt auch von mir aus an die Politiker nach Berlin und sonst was. Aber das ist einfach so die Grundlage. Und ich sage immer ganz ehrlich, wenn das nicht passiert, dann will ich nicht sagen, dass diese Arbeit, die ich mache, umsonst war. Ganz sicher nicht, weil wie gesagt, es geht ja auch um die Hunde, um die Verurteilung der Welpenhändler. Aber im Großen und Ganzen wird sich dann nichts ändern.
Ja, ich meine, für die betroffenen Hunde, für die man dann gerade kämpft, hilft es natürlich. Aber ja, um das Gesamte irgendwie einzudämmen, natürlich reicht das dann nicht aus.
Ja, es spielt den Welpenhändler in die Hände. Die lachen sich kaputt. Die können machen, was sie wollen. Die kann man nicht. Da hat man keine Handhabe, die sozusagen zu verfolgen. Das kann ich einfach nicht verstehen, weil neben diesem ganzen Leid und dem Geld, was mit den Hunden gemacht wird, darf man ja auch nicht vergessen, wie viel Steuern dahinter gezogen werden, wie viel Geld die machen. Ich meine, muss man sich mal überlegen. Die Hunde werden immer so mindestens für, ich sag mal, 1.000 Euro verkauft. Ja, oder sagen wir mal 800, das ist so das Mindeste. Und dann geht das aber auch rauf bis 3.000, 4.000, 5.000, je nachdem, je nach Hunden. Da stecken die sich alle bar in die Tasche. Wirklich. Die lachen sich kaputt bei uns.
Echt der Wahnsinn. Nochmal einmal zu dem Thema Chippen. Sind die Welpen denn auch gechippt, wenn man die bekommt? Also ich stelle mir das jetzt eigentlich so vor, dass wenn man einen Hund chippt, dass man dann zum Tierarzt fährt, der da gechippt wird und dass das offiziell ist. Aber wie ist das dann bei dem illegalen Welpenhandel?
Also es ist so, dass jeder Welpe, der wie gesagt grenzüberschreitend transportiert wird, der braucht einen EU-Heimtierausweis, also den Impfpass, den EU-Impfpass. Dann muss der Hund gechippt sein, der muss geimpft sein, da muss alles eingetragen werden, also die Impfungen müssen drinstehen, Besitzer drinstehen, alles Mögliche. Aber ganz viele Hunde kommen auch ungechippt hier rüber. Das heißt, wenn die dann zum Beispiel, wenn jetzt sagen wir mal die Händler dann hier, die holen die Hunde sonst woher oder die werden denen gebracht und die gehen dann hier mit den Welpen zum Tierarzt und sagen, das ist mein eigener Hund, meine Hündin hat Junge gekriegt, den würde ich jetzt gern chippen lassen, dann kriegt er einen deutschen Chip, dann kriegt er auch noch einen deutschen Impfpass oder einen EU-Heimtierausweis, einen deutschen, und damit ist es dann ein deutscher Hund. Die arbeiten mit allen Tricks. Was sie auch machen, wir geben ja auch Workshops zum Beispiel für Polizei und Zoll und so weiter. Das zeigen wir denen dann auch immer wieder. Dass zum Beispiel die kleinen Transponder, also so heißen die Chips, Transponder, die sind so Reiskorn groß. Die werden mit Hilfe einer Spritze in die linke Halsseite transplantiert. Und da können sie dann ausgelesen werden. Die bleiben auch in der linken Halsseite. Die sind ganz klein, diese Transponder. Und die werden dann zum Beispiel auch mal gerne ins Fell geklebt, ins Nackenfell oder in ein Halsband eingebunden und solche Geschichten. Das heißt, wenn dann mal eine Kontrolle kommt und die gehen mit dem Chip-Lesegerät da drüber, dann zeigt das eine Nummer an. Das heißt, alle denken, der Hund ist gechippt, dabei ist der Chip einfach nur irgendwie ins Fell geklebt und wird hinterher wieder entfernt. Also die arbeiten wirklich mit allen möglichen Tricks.
Muss man ja leider sagen, dumm sind sie nicht. Aber ja, ganz zum Leid der Hunde, ne?
Ja, und sie lernen halt dazu. Sie lernen immer mehr dazu. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man dem Ganzen immer mehr entgegensteuert. Und auch schon allein aus dem Grund brauchen wir Gesetze. Denn nur wenn es auch Gesetze gibt, gibt es natürlich auch insofern Strafverfolgung.
Und dann, ja, wenn es eben diese Gesetzeslage gibt, gibt es dann natürlich auch mehr Verurteilungen, hoffentlich.
Genau, und vor allen Dingen macht das ja, das würde ja auch die Arbeit von der Polizei, auch von uns, so erleichtern, wenn man einfach nur schauen könnte, auf wen ist der Hund registriert. Das heißt, der Hund hat eine Chipnummer, ich kann mich an das Heimtierregister wenden und in dem Heimtierregister ist dann der Besitzer mit dem Hund und der Chipnummer verbunden, untrennbar. Und das wäre natürlich die Grundlage dafür, dass man eben den illegalen Welpenhandel verfolgen kann.
Und also was kann man selber machen, um das zu unterstützen, dass es vielleicht auch in der Politik einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Also ich denke mal, ganz wichtig ist, dass man die Fälle, wenn einem was auffällt, dass man das meldet. Aber es ist eben auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach, ich sag mal so, per Mausklick einen Welpen kauft. Weil natürlich sind die süß und jeder von uns ist gewohnt, dass man sofort alles haben kann. Ja, ich muss nicht mehr rausgehen, ich muss mir die Mühe nicht mehr machen, irgendwie einen Züchter zu suchen oder sonst irgendwas, aber leider ist das echt, das wäre ganz der falsche Ansatz, weil damit unterstützt man genau dieses illegale Geschäft und man ist schneller in der Falle, als man denkt. Der erste Weg, immer, wirklich immer, sollte ins Tierheim gehen, weil unsere Tierheime in Deutschland, die sind alle so knallevoll, so voll, dass die meisten schon Aufnahmestopp haben. Weil durch Corona sind ganz, ganz viele Tiere oder nach Corona ganz viele Hunde im Tierheim gelandet und so weiter. Und die wissen überhaupt nicht mehr, die haben keinen Platz mehr, die haben kein Geld mehr. Und vor allen Dingen, da sitzen ja jetzt nicht nur, ich sag mal, Hunde, die jetzt irgendwie ein Problem haben, die alt sind, gestört sind oder hässlich oder wie auch immer. Viele Leute denken ja, da gehe ich nicht hin. Ich möchte nicht so ein, ich sag's jetzt mal so gemein, ich will nicht so einen Köter haben, ich möchte einen schönen Hund haben, lieben, süßen. Ja, die sitzen alle im Tierheim. Und wenn ich natürlich einen Hund aus dem Tierheim nehme, dann habe ich auch immer jemanden, der mir genau sagen kann, was mit dem Hund los ist, der mir auch genau sagen kann, was das für ein Charakter ist, was der vielleicht noch braucht an Erziehung oder ob er Medikamente braucht, wie auch immer, ist ganz egal. Und ich habe auch immer den Rückhalt, wenn ich mal gar nicht weiter weiß oder wirklich es überhaupt nicht funktioniert mit dem Hund, dann würden die den natürlich auch zurücknehmen. Ich meine, das sollte tunlichst vermieden werden. Weil der arme Hund, der soll ja auch nicht hin und her gehen. Aber wie gesagt, bitte, bitte geht alle ins Tierheim. Ihr werdet euch wundern, was da für süße Tiere sitzen. Nicht nur Hunde, Katzen, alles Mögliche.
Ja, und es gibt ja auch wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Tierschutzorganisationen. Da kann man sich ja auch mal umgucken. Das sind, also man findet ja fast in jedem Umkreis irgendwie eine Tierschutzorganisation und die auch ja teilweise dann auch Hunde aus dem Ausland vor Ort haben.
Genau, da muss man aber auch, da gibt es auch wieder eigene Richtlinien. Ich glaube, das wäre ein Podcast für sich. Auch da muss man natürlich aufpassen, denn auch unter den Tierschutzorganisationen, die jetzt Hunde aus dem Ausland bringen, gibt es leider auch schwarze Schafe. Das ist ganz schade, weil das natürlich die Arbeit von den Guten, und davon gibt es wahnsinnig viele, richtig in den Dreck zieht. Aber wer möchte, der kann sich dann auch noch mal gerne an uns wenden. Da können wir dann Tipps geben und so weiter und so fort. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Und ihr habt, also ihr wisst ja sicher auch, ja, welche Organisation ihr empfehlen könnt. Ihr habt ja bestimmt auch Kontakt zu vielen und könnt dann auch Auskunft geben, oder?
Genau, also wir kennen natürlich schon ein paar gute und die meisten kennen wir nicht. Das wäre viel zu viel Arbeit. Also die, die zum Beispiel ich kenne, das sind Menschen, die kenne ich auch persönlich, die gehören zu meinem direkten Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ansonsten ist es echt schwer, weil man kann nie wissen, zum Beispiel, wenn die jetzt erwachsene Hunde bringen mit Welpen, dann kann man sich die Frage stellen, haben die jetzt die erwachsenen Hunde nur dabei, um die Welpen zu verkaufen? Oder sind die Welpen vielleicht auch Teil des Ganzen? Aber wie gesagt, da müsste man sich dann vorher wirklich die Mühe machen, zu recherchieren, weil die Tierschutzorganisationen, die arbeiten vom Ausland oder hier mit dem Ausland, die machen einen Wahnsinnsjob und deswegen keiner soll das falsch verstehen. Ich habe selber einen Hund aus Serbien, mein Rudi, das Beste, was mir je passiert ist, aber man muss halt wirklich auch genau hinschauen, das ist schon wichtig.
Ja. Und kannst du vielleicht noch mal, ja, um das zusammenzufassen, noch mal Tipps geben, irgendwie 3 bis 5 Tipps, worauf man ja achten sollte, wenn man sich einen Welpen kauft?
Wie gesagt, erster Weg ins Tierheim, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn es ein Hund vom Züchter sein soll, dann bitte macht euch die Mühe und schaut euch um. Das heißt, auch einfach mal umhören. Ein guter Züchter hat eigene Webseiten, da kann man hinfahren, wenn die Welpen geboren sind, sie kennenlernen. Also das heißt, man fährt auch nicht einmal hin und kriegt den Welpen, das macht auch keiner. Sondern da muss man, ein guter Züchter guckt natürlich auch erstmal, stimmt die Chemie, möchte ich diesem Mann oder der Frau, möchte ich den Welpen überhaupt mitgeben. Dann sieht man das Muttertier, die ganze Umgebung, das ist so wichtig. Es ist natürlich ist es ein zeitlicher Aufwand und man kriegt auch nicht sofort einen Welpen, weil natürlich die Mütter ja nicht werfen wie am laufenden Band, wie in den Vermehrerstationen. Das heißt, man muss auch mal Wartezeit einrechnen. Aber dafür weiß ich später genau, dass ich einen gesunden Hund kriege, dass der vom guten Züchter kommt, dass ich natürlich auch, wenn irgendwas ist, mich an den wenden kann. Und natürlich entwickelt sich von vornherein eine ganz andere Bindung zu dem Hund.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich selber aus Erfahrung sprechen. Also Wir haben auch einen Rassehund, weil ich eine starke Hundehaarallergie habe und deswegen, ja, kam für uns das halt ja so in Frage früher und der Züchter wohnte eben auch bei uns in der Nähe, deswegen war das so und ja, da sind wir halt auch mehrmals hingefahren, um den Welpen anzugucken und wir haben jetzt immer noch Kontakt, also der Hund geht auch zum Friseur dahin und das ist wirklich einfach, ja, was ganz anderes und so sollte es dann, wenn man dann zum Züchter fährt, so sollte es dann sein.
Auf jeden Fall und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Tierarztkosten, ja, sagen wir mal, und übrigens die Welpen, die sind nicht mehr, das sind lange schon keine Billigwelpen mehr. Teilweise kosten die Welpen viel mehr, also die man online findet, als beim Züchter. Als Corona war zum Beispiel, die Leute waren alle wahnsinnig, die wollten alle Hunde haben, weil klar, die saßen zu Hause, die waren einsam, denen war langweilig, die konnten nicht raus und so weiter. Da sind für selbst für Mischlingshunde bis 4.000, 5.000 Euro bezahlt worden. Und da haben dann seriöse Züchter haben dann gesagt, wir machen das nicht mit, das sehen wir gar nicht ein, wir bleiben bei unseren Preisen. Und dann haben wir natürlich auch mit sehr vielen Betroffenen Kontakt und haben natürlich auch mit denen schon viel fürs Fernsehen gemacht oder auch dann für Printmedien, die dann ihre Geschichten erzählen. Und da sind auch mal Tierarztkosten von 14.000, 18.000 bis 40.000 Euro schon mal aufgeploppt. Bedeutet dann aber nicht, dass ich dann einen gesunden Welpen habe, sondern dadurch, dass es so viel Inzucht gibt und Krankheiten in diesen Vermehrerstationen, da schaut ja keiner, wer sich mit wem verpaart, sag ich mal. Es geht ja nur ums Produzieren. Und wenn die natürlich dann, ich sag mal, genetisch so kaputt sind, das muss man wirklich sagen, die sind nicht krank, die sind kaputt, die haben alles, was man sich vorstellen kann, dann kann man den Hund, den kann man ja nicht mehr heilen, sondern man kann ja nur versuchen.
Ja, es so angenehm wie möglich zu machen irgendwie. Ne?
Genau, aber deswegen habe ich trotzdem einen ganz, ganz, ganz kranken Hund.
Ja, und es ist wirklich auf, einfach meine, nur traurig.
Ja auf, ne? Mit den Tierarztkosten.
Ich meine, so gesehen, ja, ob man jetzt aus dem Tierheim einen Hund holt oder aus dem Tierschutz oder eben von einem seriösen Züchter, eigentlich kann man ja sowieso den Kaufpreis erstmal getrost ignorieren, sag ich mal, weil das, was danach kommt, so Tierarztkosten, Futterkosten, das ist ja viel, viel mehr.
Ja, klar. Und dann natürlich auch Versicherung, Steuern, das kommt ja auch noch alles dazu. Also ich kann auch nur jedem raten, wenn man sich einen Hund anschafft, gerade Welpe oder überhaupt einen Hund, den man ja jetzt noch gar nicht kennt, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, der braucht nur mal auf die Straße zu laufen und eine Massenkarambolage zu verursachen oder jemanden zu Sturz zu bringen. Das ist das eine. Und Steuern muss natürlich auch jeder zahlen. Bestenfalls auch noch eine Krankenversicherung. Also würde ich auch immer empfehlen.
Ja. Ja, da gibt es ja heutzutage auch alle möglichen Anbieter. Da muss man dann schauen, was für einen am besten passt.
Genau. Ja, aber viele, ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach darüber nachdenken, ich muss nur irgendwie das Geld für den Hund zusammenkratzen. Also wir hatten dann auch schon, dass Leute angeboten haben, weil sie jetzt kein Bargeld hatten, also wirklich überhaupt kein Geld, nicht Bargeld, sondern überhaupt kein Geld, dass die gesagt haben, okay, ich gebe ihnen ein Handy dafür und mein Fahrrad oder sowas. Ich meine, das ist natürlich sehr kurzfristig und kurz, wie sagt man so, auf jeden Fall auf kurzem Wege gedacht, denn ein Hund ist ein Lebewesen und der braucht im Grunde, man kann das wirklich vergleichen mit dem Kind, der braucht Essen, der braucht einen Arzt, der braucht Medikamente, der braucht eine Versicherung, alles, was wir schon aufgezählt haben und das summiert sich natürlich.
Ja, und was wir natürlich auch immer wieder sagen, man muss sich einfach wirklich im Vorfeld darüber klar sein, möchte ich einen Hund haben, kann ich einen Hund haben, habe ich die Zeit dafür, kann ich den mit ins Büro nehmen, kriegt er die Zuwendung, die er braucht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Da sollte man sich vorher auf jeden Fall darüber im Klaren sein. Und
absolut. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, so ein Hund kann ja auch richtig alt werden. Ich meine, mein Hund, der ist jetzt zum Beispiel 14. Der ist jetzt zwar schon ein bisschen langsamer geworden, aber ansonsten geht es dem gut. Und gerade die kleinen Rassen, also die können auch mal locker 18 Jahre alt werden. Und da muss ich mir dann überlegen, 18 Jahre ist ein langes End. Kann ich das leisten? Will ich das leisten?
Ja, und gerade auch, wenn sich irgendwie Senioren, ich kann das nachvollziehen, wenn man sein Leben lang Hunde hatte und als Senior dann beispielsweise nicht alleine sein möchte und dann noch einen Hund haben möchte, aber dann muss man sich halt auch im Klaren darüber sein, was passiert, wenn ich mich mal nicht mehr um den Hund kümmern kann, habe ich jemanden, der den Hund aufnimmt.
Genau, das ist ganz wichtig, dass man so ein Backup hat, das heißt, entweder die eigene Familie, die dann schon von vornherein sagt, klar, wenn was ist, der Hund bleibt bei uns. oder man hat gute Freunde, wie auch immer. Das sollte man vorher unbedingt bedenken und auch schriftlich festlegen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn so ein Hund, dann weiß ich nicht, der war dann vielleicht ein paar Jahre bei der Person, die dann vielleicht ins Krankenhaus muss oder verstirbt. Und dann sitzt der arme Kerl oder das arme Mädel im Tierheim und weiß nicht, was los ist, ne? Und viele Tierheime zum Beispiel geben ja auch älteren Menschen zumindest keine Welpen mehr. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch absolut richtig. Es gibt ja viele ältere Hunde. Ich meine, man kann ja durchaus einen Hund noch adoptieren, wenn man selber ein bisschen älter und noch rüstig ist. Aber es muss ja kein Welpe sein.
Auf jeden Fall. Und die alten Hunde aus dem Tierheim haben auch eine Chance verdient.
Absolut. Also ich würde zum Beispiel immer einen älteren Hund nehmen, immer. Weil die Welpen gehen sowieso weg und ich finde so, ältere Hunde, muss ich ganz ehrlich sagen, die rühren mich noch viel mehr oft als diese kleinen Scheißerchen, die natürlich unfassbar süß sind. Ich meine, die liebt man einfach, ist ja klar. Wenn man älteren Hunden manchmal so in die Augen schaut und da kann man schon sehr viel drin lesen und mich persönlich berührt das noch viel mehr.
Ja, und man hat also, wahrscheinlich bildet man sich das als Mensch auch ein, aber man hat dann trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sie dankbarer sind.
Also mein Rudi, keine Ahnung, ob das, er liebt mich heiß und innig, sagen wir mal so. Manchmal ist er nicht zum Ertragen, weil er ist so ein Sturschädel. Aber wir lieben uns wirklich beide heiß und innig. Wir sind 24 Stunden am Tag zusammen. Wenn ich nicht, also wenn ich jetzt unterwegs bin wegen Beschlagnahmung und so, natürlich nicht, dann bleibt er in Sicherheit. Aber ansonsten, ja, wir kleben 24 Stunden zusammen und, ich brauche nur mal zum Einkaufen zu gehen. Er ist ganz lieb, er macht ja auch nicht zu Hause, schläft dann, aber wenn ich wiederkomme, mein Gott, da freut er sich wie ein Schnitzel. Und das ist ja heute noch, mit 14, also immer noch.
Ja, so soll es sein. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich bedanke mich herzlich, dass du heute hier warst. Es war ja wirklich ein spannender und auch trauriger Einblick, aber auf jeden Fall sehr wichtig und ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnimmt und wir da ein bisschen entgegenwirken können.
Ja, danke und dass ich hier sein durfte und vielleicht hilft es ja ein bisschen gegen den illegalen Welpenhandel. Dankeschön, Julia.
Sehr gerne, das hoffe ich. Tschüss.
Tschüss.
Hey du, hast du dir schon Gedanken über den Schutz deines Hundes gegen Flöhe und Zecken gemacht? Diese fiesen Parasiten bedrohen unsere Lieblinge das ganze Jahr über. Selbst bei niedrigen Temperaturen sind Zecken aktiv und das Risiko für Krankheiten steigt. Deshalb ist es so wichtig, dass du mit deinem Tierarzt über einen ganzjährigen Schutz sprichst. Dein Hund verdient es, das ganze Jahr über geschützt zu sein, egal ob im Sommer oder im Winter. Vereinbare gleich einen Termin bei deinem Tierarzt und sorge dafür, dass dein treuer Begleiter stets vor Flöhen und Zecken geschützt ist. Mehr Informationen rund um dieses Thema findest du in den Shownotes.